Ja, also ich habe mal im Internet ein bisschen recherchiert. Wenn man da Verzicht eingibt, ist es echt erstaunlich, was man da alles findet. Also verstimmt elends viel, ne? Kommt das Schlagwort Minimalismus. Also es gibt Leute, die pflegen einen minimalistischen Lebensstil. Da geht es zum Teil um Konsumreduzierung, geht aber auch um andere Ernährung aus Gesundheitsgründen. Es geht darum, um Geld zu sparen. Dann wird zum Teil von Downshifting gesprochen. Downshifting heißt, man will ein bisschen runterfahren. Da geht es zum Teil um Medienkonsum, dass man den reduziert, weniger fremdbestimmt ist und mehr Zeit dann hat für andere Dinge und, und. Also Verzicht und auch gerade lohnender Verzicht sind gerade sehr, sehr wichtige Themen, die irgendwie in sind. Und uns geht es heute eben auch darum, aber um einen Verzicht um der Nachfolge willen, um Jesu willen und nicht nur um Minimalismus oder eine gewisse Enthaltsamkeit, also Askese zu leben. Und ich bin gespannt, was wir da hinterher dann für neue Erkenntnisse zu diesem Thema haben. Dazu also heute ein lohnender Verzicht, Nachfolge statt Minimalismus und Askese. Und wir gehen einfach so durch den Text durch, wie wir es gewohnt sind, damit Jesus und sein Text so richtig nah auch an uns rankommen. Der Text, der fängt direkt an. Wir waren eigentlich gewohnt, dass es so eine Einleitung am Anfang gibt oder einen Ortswechsel. Den gibt es hier nicht. Der Text schließt direkt an das an, was vorher als Geschehnisse war. Da ging es um so einen jungen Mann. Zu dem hat Jesus gesagt: Komm, folge mir nach und gib dafür dein altes Leben auf. Und der junge Mann, der hat das leider nicht geschafft. Er hatte viel Grundbesitz, aber reich und ist weggegangen. Und hier knüpft jetzt unser Predigttext an. Genau genommen hakt der Apostel Petrus hier ein. Er sagt hier in Vers 28 zu Jesus: Du weißt, wir haben alles stehen und liegen lassen und sind dir gefolgt. Das ist zunächst mal so eine Aussage. Und die stimmt auch. Das wird weiter vorne im Markus-Evangelium beschrieben. Ab Vers 16. Jesus hat zu Petrus und seinem Bruder gesagt: Komm, folge mir nach. Und dann haben die alles stehen und liegen lassen, sind ihm gefolgt. Sie waren vorher Fischer. Petrus hatte auch ein Haus in Kapernaum. Das wird erwähnt im Matthäus-Evangelium, Kapitel 8, Vers 14. Er hatte eine Schwiegermutter und war somit offenbar verheiratet. Er hatte wahrscheinlich auch Kinder. Und das hat er alles hinter sich gelassen, als Jesus gerufen hat: Komm, folge mir nach. Und das ist jetzt hier zunächst mal so eine feststellende Aussage von Petrus, aber da schwingt natürlich mehr mit, ne? Das können wir sicher erkennen. Also da schwingt schon mit: Wir haben alles aufgegeben, sind dir gefolgt. Und dieser junge Mann hier gerade eben, der hat es nicht geschafft. Da schwingt dann mit: Was haben wir jetzt eigentlich davon? Wo ist der Unterschied zwischen uns und ihm? Und da schwingt auch mit, dass Petrus das Ganze mit der Nachfolge nicht so leicht gefallen ist. Es ist ihm nicht leicht gefallen, einfach alles hinter sich zu lassen. Das kommt in den Texten vorher nicht so raus, aber hier bekommen wir mal so einen Einblick in das Innenleben von Petrus. Er möchte wissen, was ist jetzt eigentlich? Jesus erklärt, geht dann auf die Frage auch ein. Er hat überhaupt kein Problem damit, das hier mal zu klären. Das haben wir dann hier in Vers 29. Dort heißt es: Jesus antwortete: Ich versichere euch, niemand bleibt unbelohnt, der um meinetwillen und um die gute Nachricht weiterzusagen etwas aufgibt. Wer dafür irgendetwas zurücklässt, Haus, Brüder, Schwester, Mutter, Vater oder Kinder oder Felder, wird das Zurückgelassene hundertfach neu bekommen. Hundertfach, ne? Krass. Das ist mal ein Zinssatz oder eine Rendite, bekommt man heute nicht mehr. Ich glaube, den kann man noch nie. Aber Jesus sagt hier hundertfach. Er sagt dann auch ein bisschen genau, wann und wo. Haben wir hier dann im zweiten Teil ab Vers 30. Zunächst sagt er noch: In dieser Welt Häuser, Brüder, Schwester, Mütter und Kinder und Felder, wenn auch mitten in Verfolgungen und in der kommenden Welt das ewige Leben. Also eine richtig tolle Antwort. Petrus wollte wissen: Was ist jetzt? Wir haben alles zurückgelassen. Und er sagt: Hundertfach erstattet. Schon im Jetzt und hier dieser Welt und dann aber in der nächsten Welt. Klasse. Gott und Jesus lassen sich nichts schenken. sondern erstatten zurück, was man aufgibt. Wenn die Motivation stimmt, ja, er sagte hier, wer etwas um meinetwillen aufgibt oder um meine Botschaft weiterzusagen. Also die Motivation ist Jesus und seine Interessen. Er schließt das Ganze dann mit Vers 31. Dort sagt er, aber viele, die jetzt vorn sind, werden dann am Schluss stehen und viele, die jetzt die Letzten sind, werden schließlich die Ersten sein. Und da ist wieder ein Rückbezug drin auf die Begebenheit vorher mit diesem Mann, der ihm nicht nachfolgen konnte, wollte. Er gehörte so, sage ich mal, zu den oberen 10.000. Er war vorne dran. Und jetzt sagt Jesus, am Ende wird das anders sein. Wenn das Reich Gottes wiederkommt, dann werden die, die oben gestanden sind, wahrscheinlich unten stehen, wenn sie nicht Jesus nachfolgen. Und umgekehrt, dann gelten andere Voraussetzungen. Wer jetzt vermeintlich gut dasteht, kann sein, steht dann schlechter da. Bei Jesus gelten andere Maßstäbe als jetzt hier in dieser Welt. Das hat er weiter vorne auch schon mal angedeutet, in Kapitel 8, die Verse 34 bis 35. Da heißt es, dann rief Jesus die ganzen Menschenmenge hinzu und sagte, wer mir folgen will, muss sich und seine Wünsche aufgeben, sein Kreuz auf sich nehmen und auf meinem Weg hinter mir hergehen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren, aber wer sein Leben wegen mir und wegen der guten Nachricht verliert, wird es retten. Das ist genau das Gleiche. Das sagt er dort auch seinen Jüngern. Ja, da haben sie gemerkt, jetzt wird es mit Jesus vielleicht schwierig und bleibt nicht immer so nett, wie es bisher ist. Und haben manche überlegt, gehen wir nicht wieder zurück und bauen unser Fischereigewerbe auf und retten so unser altes Leben. Und Jesus sagt, ihr könnt es tun, bitte. Aber dann werdet ihr alles verlieren. Nichts ist ewig auf dieser Welt, auch ihr nicht. Aber wer jetzt im Hier und Jetzt dieser Welt das alte Leben verliert, um meinetwillen, der wird das wahre Leben, das ewige Leben gewinnen. Er wird sich selbst retten. Also das ist eine Umkehrung der Prioritäten. Die ist aber nicht jedermanns Sache gewesen und ist es eigentlich leider bis heute nicht. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass ich recherchiert habe, so nach dem Schlagwort Verzicht. Da gibt es die verschiedensten Formen, aber auch die verschiedensten Motivationen. Zum Beispiel, was ich schon erwähnt habe, um Geld zu sparen, um Kalorien zu sparen, um Gewicht zu reduzieren und, und. Also da geht es letztlich um viele Motivationen, wo auch der Mensch selbst, ich selbst, der Verzicht übe, so im Mittelpunkt steht. Der Verzicht ist so mehr oder weniger Mittel zum Zweck. Nicht immer, aber manchmal. Auch wenn es jetzt um Verzicht aus religiösen Gründen geht, sogenannte Askese, ist das oft Mittel zum Zweck, um sich eben dadurch vielleicht bei Gott irgendwas zu verdienen, um Sünden zu tilgen, gute Werke zu tun. Das ist zum Teil sehr, sehr tief in den Menschen drin. Und das ist der Unterschied zu dem, was Jesus hier sagt, zu dem, was er hier über Nachfolge und Verzicht zu Petrus sagt. Petrus und die anderen Jünger traten in die Nachfolge Jesu um seiner selbst willen, weil sie Beziehung zu ihm haben wollten. Nicht, weil sie sonst zunächst mal irgendwas für sich erreichen wollten. Das ist das, was Jesus hier sagt. Wer Dinge hinter mir lässt, um meinetwillen und um meiner Botschaft willen, der wird hundertfach empfangen. Wenn also die Motivation ist, hundertfach zu empfangen und ich deswegen Jesus folge, dann stimmt das eben schon nicht mehr. Bei den Jüngern, bei Petrus ging es um Beziehung, um sonst nichts. Es ging auch nicht darum, sich irgendwie das ewige Leben oder das Heil zu verdienen, weil das nicht geht. Das haben wir letztes Mal gesehen. Ich möchte den Kernvers nochmal zeigen. Hier heißt es in Epheser 2, die Verse 8 und 9, eure Rettung ist wirklich reine Gnade und ihr empfangt sie allein durch den Glauben. Ihr selbst habt nichts dazu getan, sie ist Gottes Geschenk. Ihr habt sie nicht durch irgendein Tun verdient, denn niemand soll sich mit irgendetwas rühmen können. Es geht einfach nur darum, mit Jesus zusammen zu sein. Wenn diese Motivation stimmt, dann ja, bekomme ich das ewige Leben. Und so kommen wir jetzt zur ersten Botschaft für uns heute, die wir ein bisschen näher an uns ranlassen sollen, die zusprechend, aber auch sehr herausfordernd heute sein wird. Die erste Botschaft, sie lautet: Nachfolge ist Verzicht um Jesu und seiner Sache willen. Verzicht um Jesus und seiner Sache willen. Und nicht mit irgendwelchen anderen Motiven im Hintergrund. Und für uns Menschen ist das ja gar nicht so leicht, ohne versteckte Motive und in dem Sinn wirklich selbstlos zu handeln. Genau darum geht's hier aber. Und das verlangt, dass wir uns selbstlos werden. Verzicht um Jesus und seiner Motive willen. Hier möchte ich jetzt diese anderen Arten vom Verzicht nicht so platt wegwischen. Ja? Wer aus Gesundheitsgründen verzichtet, ne, auf Kalorien oder andere Ernährung oder jetzt um Geld zu sparen oder auch einfach aus einer konsumkritischen Haltung heraus, um vielleicht auch die Umwelt zu schonen und. Das sind alles gute und wichtige Zielsetzungen. Ja? Und hier möchte ich ermutigen, dran zu bleiben. Verzicht ist lohnenswert. Aber es wäre ein Trugschluss, wenn wir denken, dass wir dadurch irgendwie bei Gott oder Jesus uns irgendetwas verdienen könnten. Das wäre ein Irrweg. Und das zeigt sich eben hier in unserem Text. Und es ist wichtig, das wahrzunehmen, denn auf diesen Irrweg geraten viele, viele Menschen. Es geht einfach nur darum, nachzufolgen. Der Verzicht ist ein Resultat dessen. Es geht darum, Beziehung mit Jesus zu haben. Und ich versuche das noch gleich jetzt mit uns so ein bisschen genauer zu betrachten. Eine wichtige Stelle hier ist zum Beispiel in Johannes 6, die Verse 87 und 67 und 68. Das ist ein langes Kapitel, ne? Also Johannes 6, 67 und 68. Da hat Jesus wieder was gepredigt und das hat vielen nicht ins Konzept gepasst und die sind deswegen weggegangen, die haben Jesus verlassen. Und dann heißt es hier, fragt Jesus seine Jünger, und ihr, was habt ihr vor? Wollt ihr mich auch verlassen? Simon Petrus antwortet ihm: Herr, zu wem sonst sollten wir gehen? Deine Worte bringen das ewige Leben. Also sie sind bei Jesus dran geblieben, obwohl er was gerade jetzt was gesagt hat. Das war wirklich, wirklich krass. Lohnt sich das Kapitel mal zu lesen. Er hat Leute da echt vor den Kopf gestoßen, aber seine Jünger bleiben dran. Sie bleiben, weil sie verstanden haben, bei ihm gibt es das ewige Leben. Ganz am Anfang, als Jesus zu ihnen die Nachfolge gerufen hat, hatten sie das wahrscheinlich zum Teil noch gar nicht kapiert. Aber ihnen war klar, dieser Jesus ist was anderes. Seine Botschaft ist anders und so blieben sie dran. Hat jetzt jemand eine andere Motivation im Hintergrund? Dann wird, wenn es schwierig wird mit Jesus oder es in die Krise kommt, auch die Nachfolge und alles in Frage gestellt werden, ist aber die Motivation nur Jesus und seine Botschaft, dann ist die Beziehung fest und stark. So war das bei Petrus und seinen Jüngern hier. Man kann natürlich viel Verzicht üben und religiöse Dinge tun, aber ohne dass ich in Beziehung mit Jesus bin, ohne dass ich ihn kenne, wird mir das nichts bringen, weil Jesus mich ja nicht kennt. Und Sündenvergebung, Gnade, Erlösung hängen eben daran, dass Jesus mich kennt, dass ich in Beziehung mit ihm lebe. Das zeigt sich sehr stark hier im Matthäusevangelium, Kapitel 7 muss das sein, die Verse 22 bis 23. Hier steht 5, merke ich, das stimmt nicht. Matthäus 7, die Verse 22 und 23. Dort sagt Jesus: Am Tag des Gerichts werden viele zu mir sagen: Herr, Herr, in deinem Namen haben wir prophetische Weisungen verkündet, in deinem Namen haben wir böse Geister ausgetrieben und viele Wunder getan. Enorm, was die gemacht haben, ne? Krass, also toll. Und dann heißt es hier in Vers 23: Und trotzdem werde ich das Urteil sprechen, ich habe euch nie gekannt. Ihr habt versäumt, nach Gottes Willen zu leben, geht mir aus den Augen. Da fragt man ja, die haben doch alles getan, was Gottes Wille ist. Jesus meint, nein, nein. Sie haben einzelne Dinge getan, aber ihr Leben insgesamt gehörte nicht Jesus, gehörte nicht ihm, gehörte nicht Gott. Sie sind ihm nicht nachgefolgt. Sie haben auf Taten gesetzt, aber nicht auf Beziehung. Und das ist das Problem. Deswegen muss er ihnen sagen, trotz alledem, es tut mir leid, ich kenne dich nicht. Und wenn das passiert, ist das die absolute Katastrophe. Darum ist gut, dass wir heute diesen Text haben und neu begreifen können, um was es eigentlich geht. Ich wage zu behaupten, dass die Masse der Menschen, die sich mit Kirche, Glaube, Jesus beschäftigen, die sagen, sie sind gläubig oder Christen, auf diesem Holzweg sind und versuchen, durch gute Taten irgendwas zu vollbringen, aber es funktioniert eben nicht. Es geht um Nachfolge, um Beziehung. Es geht darum, Jünger und Jüngerin zu sein und so mit Jesus das Leben zu leben. Dann ist auch die Sache mit dem Verzicht kein Krampf. Man zu verzichten ist ja manchmal echt schwierig. Ich war vorher im Leistungssport, früher musste immer abnehmen wegen Gewichtsklassen, das war echt ein Krampf. Ich habe den ganzen Tag gearbeitet, dann viermal die Woche trainiert und durfte dann nicht essen, was ich wollte. Es war echt schwierig, ja. Also auf Dinge zu verzichten kann manchmal problematisch sein, ein Krampf sein, richtig zermürbend. Deswegen hält man es auf Dauer oft nicht aus. Und das möchte Jesus uns ersparen. Er sagt, wenn du dein Leben mir gibst, werde ich aus dir einen anderen Menschen machen. Der Geist Gottes wird dir ein anderes Denken, eine andere neue Wahrnehmung geben. Du wirst neu geschaffen. Das zeigt sich dann hier im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 17. Da sagt der Apostel Paulus, wenn also ein Mensch zu Christus gehört, ist das schon neue Schöpfung. Was er früher war, ist vorbei. Etwas ganz Neues hat begonnen. Ich habe das selbst erlebt, möchte ich hier offen bekennen. Früher war ein Sport mein Leben, da hing ich dran. Ich habe alles an Zeit und Kraft geopfert. Ne? Wer meine Frau kennt, darf die mal fragen, wie das zur damaligen Zeit war. Das war echt schwierig. Ich war eigentlich mehr mit dem Sport und so beschäftigt und zusammen als mit ihr. Und als dann Jesus in mein Leben trat, hat sich das mit der Zeit verloren. Als hätte ich das nie gemacht. Es war einfach nicht mehr wichtig. Von mir aus hätte ich das nie aufgeben können. Und komischerweise habe ich in der Zeit, wo klar war, ich gebe auf, ich gehe zur theologischen Ausbildung, die größten Erfolge im Sport gehabt. Ja? Jesus sagt, er trachte zuerst nach dem Reich Gottes und alles wird euch hinzugefügt werden. Jesus segnet das. Aber der Schlüssel ist die Nachfolge. Und das ist kein leichter Schritt, das sehen wir hier bei Petrus, darum fragt er. Oder erinnert Jesus dran, wir haben alles zurückgelassen. Das ist auch ganz unterschiedlich. Es sind damals nicht alle mit Jesus durch die Welt gewandert. Manche sind zu Hause geblieben. Zum Beispiel die Schwiegermutter von Petrus und auch Lazarus. Also sind Personen, mit denen Jesus immer wieder zu tun gehabt hat. Aber sie sind auch Jesus nachgefolgt. Sie haben dort am Ort nach anderen Prioritäten gelebt. Sie sind andere Menschen geworden mit anderen Zielsetzungen. Und dann ist das kein Krampf, auch die Sache mit Gottes Geboten nicht, sondern sie werden ein Teil von mir selbst. Bei den Jüngern führte das auch dazu, dass sie unabhängiger vom religiösen System wurden. Sie wurden unabhängiger von Hohepriester und Priester. Denn Jesus, der Sohn Gottes, ist ja selbst zu ihnen gekommen. Im Hebräerbrief wird das lang und breit erklärt, dass er unser Priester ist, oberster Priester. Wir können direkt zu ihm direkt Kontakt mit Gott haben. Das war auch zur Zeit der Reformation der Knackpunkt. Das hat der Kirche und so die Macht genommen, weil die Menschen selber in Kontakt mit Gott treten können durch Jesus, der ja extra Mensch geworden ist. Das Neue Testament geht so weit, dass es sogar verneint, dass es irgendwelche anderen Mittler geben kann. So heißt es hier in 1. Timotheus 2, Verse 5 und 6. Denn dies ist ja unser Bekenntnis. Nur einer ist Gott und nur einer ist auch Vermittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Jesus Christus. Ein Gott, ein Vermittler, sonst nichts. Denn er gab sein Leben, um die ganze Menschheit von ihrer Schuld loszukaufen. Er kam, getrieben von Liebe, weil er mit uns den Bund für die Ewigkeit schließen möchte. Er möchte Beziehung zu uns haben. Und ganz ehrlich, wenn wir in einer Beziehung stehen, ist es nicht gerade hilfreich, wenn wir zu ihr sagen, du bist die Einzige oder umgekehrt, du bist die eine oder andersrum, also Mann, Frau, ne? Und gleichzeitig dann behauptet, ja, die anderen, die da, die verehre ich ja nur, ne? Du bist die Einzige, du bist der Einzige und das sind noch, die sind nicht so wichtig, die verehre ich ja nur. Ich bete sie vielleicht an, aber mehr nicht. Also versteht ihr, das funktioniert nicht in einer Beziehung. Das wird ein Problem verursachen. Ne? Wer es nicht glaubt, darf das gerne mal testen. Und so ist das eben auch bei Jesus. Er kam getrieben von Liebe. Er hat sich geopfert. Er ist der einzige Mittler. Nur er hat den Himmel verlassen, ging ins Totenreich und kehrte wieder zurück. Kein anderer kann das. Darum können wir direkt zu ihm kommen. Und so stellt sich uns hier die Frage, bist du bereit für den Verzicht um Jesu willen? Bist du bereit, in die Nachfolge zu treten und die Prioritäten in dir verändern zu lassen? Dann bist du auf dem Weg zum ewigen Leben und die Gnade wird für dich wirksam. Für die, die diesen Schritt schon hinter sich haben, gilt die andere Frage. Bist du bereit auf den Verzicht und tatsächlich auf andere Mittler zu verzichten und nur auf Jesus zu bauen? Es gibt oft auch noch so versteckte andere Mittler. Ich habe mal mit einem geredet, der sagt, ja, ich glaube schon, aber praktiziere nicht und bin da nicht so drin. Aber meine Oma, die betet ja ständig für mich. Da war seine Oma der Mittler oder der Pastor oder sonst was. Aber das geht nicht. Es kann nur persönlich geschehen zwischen dir und Jesus. Ein Gott, ein Mittler. Geh in dich und kläre an dieser Stelle die Prioritäten. Es ist wichtig und segensreich. An diesen Textabschnitt knüpft dann gleich ein zweiter Text an. Der geht auch direkt weiter. Irgendwann später waren sie also unterwegs nach Jerusalem. Ja? Unser Thema ist ja Fokussierung, das Hauptthema über das Ganze. Und in Jerusalem geschieht nun eben die Kreuzigung. Jesus ist auf dem Weg dorthin. Und hier heißt es, Jesus ging den Leuten voran. Alle, die dabei waren, wunderten sich. Die Jünger hatten Angst. Wieder nahm Jesus die 12 beiseite und machte ihnen klar, was bald mit ihm geschehen wird. Und das ist ein bisschen rätselhaft, wieso haben die Angst vor was? Ich versuche das mit uns mal zu klären, indem wir einfach weiter durch den Text gehen. Also wir haben hier zwei Gruppen, ne? Das sind die Jünger, die hier mit Jesus unterwegs sind. Und dann werden hier noch andere genannt. Also hier wird gesagt, alle, die dabei waren, wunderten sich und die Jünger aber hatten Angst. Also es sind zwei Gruppen. Und das war nicht ungewöhnlich, ne? Also sind die auf dem Weg nach Jerusalem. Da waren immer wieder sogenannte Festpilger unterwegs. Das war eine Pilgerstraße. Im Alten Testament gab es die Vorschrift, dass zu bestimmten Festtagen alle Männer in Jerusalem am Tempel erscheinen mussten, um zu opfern und so. Das war zum Beispiel auch so beim Passafest. Und kurz nach dem Passafest oder kurz davor wurde Jesus ja gekreuzigt. Also das war der direkte Zusammenhang. Und es geht nun eben auch um dieses Passa im Zusammenhang mit seiner Kreuzigung, wo er dann kurz davor eben gekreuzigt wurde. Dazu sind sie nun auf dem Weg nach Jerusalem. Da sind eben viele unterwegs, Pilger und Jesus mit seinen Jüngern eben auch. Aber Jesus geht irgendwie voraus. Und das heißt es, das hat die Leute hier verwundert und die Jünger hatten Angst. Das Rätsels Lösung ist dann hier der zweite Teil von dem Vers. Da heißt es, wieder nahm Jesus die 12 beiseite und machte ihnen klar, was bald mit ihm geschehen wird. Jesus hat schon zweimal versucht, seinen Jüngern beizubringen, was in Jerusalem mit ihm geschehen wird. Einmal haben sie es überhaupt nicht kapiert und einmal wollte Petrus ihm das sogar ausreden. Aber jetzt drängte eben langsam die Zeit, also das Zeitfenster schloss sich. Er war jetzt auf dem Weg nach Jerusalem. Darum war es wichtig, dass die Jünger jetzt endlich kapieren. Und darum ist Jesus hier sehr forsch vorgegangen, ist mal vorgeprescht und hat die auf die Seite genommen, um ihnen mal zu sagen, so, jetzt geht's hier darum. Und das hat hier die Leute offenbar erstaunt. Und den Jüngern hat es Angst gemacht. Das war einfach jetzt ein bisschen krasses Verhalten. Und sie wussten ja, dass er der Sohn Gottes ist. Sie wussten, dass er allmächtig ist. Und wenn so jemand plötzlich so impulsiv wird, dann kann das Angst machen. Darum waren die Festpilger, die nicht so nah an Jesus dran waren, erstaunt. Die Jünger bekamen Angst. Und er sagt ihnen dann auch nochmal genau, was in Jerusalem los sein wird. Er sagt, hört zu, wir gehen jetzt nach Jerusalem, dort, wo der Menschensohn nach dem Willen Gottes den führenden Priestern und den Gesetzeslehrern ausgeliefert werden. Sie werden ihn zum Tod verurteilen und den Fremden übergeben, die Gott nicht kennen. Die werden ihn Spott mit ihm treiben, ihn anspucken, auspeitschen und töten, doch nach 3 Tagen wird er vom Tod auferstehen. Er sagt es ihnen nochmal, jetzt müssen sie das verstehen, denn es ist bald soweit. Darum macht Jesus hier mal ein bisschen Druck, denn es entsteht Zeitdruck. Wir alle haben bestimmt ja schon mal das Sprichwort gehört, Wasser predigen und Wein trinken, gehe ich davon aus. Das wird immer ja gesagt, wenn jemand was von anderen Menschen verlangt oder halt groß raustönt, was er aber selber nie machen würde oder gar nicht kann. Also so, ne, große Klappe, nichts dahinter. Feiner ausgedrückt ist es dann eben mit dem Sprichwort Wasser predigen, aber Wein trinken. Und das ist jetzt etwas, was es bei Jesus nie gab. Er hat immer das, was er von den Leuten verlangte, auch zuerst selbst geleistet. Er ging voraus und das im wahrsten Sinne des Wortes. Etwas von Menschen zu verlangen, wozu man selbst nicht bereit war, war ihm zuwider, hat er abgelehnt. Das sagt er auch hier in Matthäus 7, Vers 12 in der sogenannten goldenen Regel. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut ihr ihnen auch, denn darin besteht das Gesetz und die Propheten. Und gerade jetzt hier in dem Text zeigt sich ganz stark, wie Jesus das lebt. Er ist jetzt auf dem Weg nach Jerusalem. Er ist bereit, jetzt sein Leben komplett zu opfern. Er geht voraus. Was er also von seinen Jüngern verlangte, als er sagte, folge mir nach und lass alles hinter dir, ist er nun im Begriff selbst zu tun. Seine Heimat hat er schon längst verlassen. Er hat den Himmel verlassen und ist jetzt hier in dieser Welt. Jesus geht voran. Und so kommen wir zur zweiten Botschaft für uns heute. Da geht es auch wieder um den Verzicht. Nachfolge, Verzicht, weil Jesus zuerst verzichtete, und zwar auf alles, ausnahmslos, komplett. Nachfolge, Verzicht, weil Jesus zuerst verzichtete. Das wird auch schön ausgedrückt im ersten Johannesbrief. Dort heißt es, wir lieben, weil Gott zuerst geliebt hat. Er sandte aus Liebe seinen Sohn. Darum lieben wir, weil er in Vorleistung getreten ist und diese Liebe erwidern. Darum folgen wir ihm nach, weil er zuerst den Weg gegangen ist. So ist Jesus. Er kam, um uns aus unserer Gefangenschaft zu befreien. Wir wären von uns aus zu gar nichts fähig gewesen, denn wir sind ja unfähig, Gottes Gebote zu halten. Es funktioniert nicht. Darum kam er, um uns loszukaufen aus dieser tatsächlichen Gefangenschaft und Sklaverei, das zeigt sich im Markus-Evangelium, hier in Kapitel 10, Vers 45. Dort sagt Jesus, auch der Menschensohn, damit meint er sich selbst, auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für alle Menschen hinzugeben. Ja, Wahnsinn. Ich gehe von aus, dass ihr schon Leute kennengelernt habt, die nur getönt haben, oder viel von anderen verlangt haben, aber selber keinen Finger krumm machten, gar nicht fähig dazu gewesen wären. Das sind zum Teil nicht so sehr angenehme Zeitgenossen. Mir gehen die auf die Nerven, sage ich ganz offen. Manchmal ist es auch gar nicht leicht, denen das zu spiegeln, weil die es gar nicht verstehen. Und ich bin froh, dass Jesus nicht so einer ist, sonst hätte ich Probleme, ihm nachzufolgen. Ich habe aber auch immer schon andere Leute kennengelernt, die waren die Ersten, die geleistet haben, die Ersten, die in die Bresche gesprungen sind. Auch im Sport hatte ich Trainer, die sind mit der Trillerpfeife dagestanden, haben mich durch die Gegend gejagt, das hat mich genervt. Ich hatte aber auch andere, die sind vorangegangen, die waren die Ersten im Dreck. Und diesen bin ich gerne gefolgt. Ich denke, bei euch ist es nicht anders. Und so einer ist Jesus. Aber in einer viel, viel höheren Liga. Er gab alles auf, opferte sich komplett, wurde als Sohn Gottes Baby. Also man kann nicht beschreiben mit menschlichen Worten, man muss sagen, wie extrem er allen vorausging und in Vorleistung getreten ist. Das werden wir bei keinem Menschen finden. Darum hat, wenn er sagt, folge mir nach, das viel mehr Kraft und Priorität als eben bei anderen Menschen. Auch weil er den Weg zum ewigen Leben zeigt. Alle andere Verzicht, alle anderen Gründe, warum er was hinter sich lässt, können das nicht leisten. Das kann nur Jesus. Er führt in die Ewigkeit. Und hier ist jetzt oft das Problem, dass sich dann so ein Schlendrian einschleicht. Es geht um die Ewigkeit, da habe ich auch Ewigkeiten Zeit hier auf der Erde, um das mit Jesus und so zu regeln. Aber das stimmt eben nicht. Es stimmt nicht. Das zeigt sich an einer anderen Stelle. Da macht Jesus ein bisschen die Prioritäten klar. Er bezeichnet sich da als Hausherren. Er benutzt ja oft Bilder. Und dann sagt er, genauso sollt ihr wach bleiben. Ihr wisst ja nicht, wann der Hausherr kommen wird. Ob am Abend oder um Mitternacht, im Morgengrauen oder nach Sonnenaufgang. Wenn er plötzlich kommt, soll er euch nicht unvorbereitet und schlafend antreffen. Was ich euch sage, gilt auch für alle anderen Menschen. Ihr müsst immer wachsam und bereit sein. Also er meint zuerst seine Jünger, er sagt, ich habe euch einen Auftrag gegeben. Und wenn ich zurückkomme, möchte ich euch gern dabei erwischen, wie ihr an dem Auftrag arbeitet. Ne? Wenn der Chef einen beim Pennen erwischt, ist er meistens nicht so toll. Und er sagt, es gilt auch für alle anderen Menschen. Das gilt dann zunächst mal dafür, dass man mal die Sache mit Jesus regelt und in die Nachfolge tritt. Denn wir wissen nicht, wie lange wir hier leben. Es kann sehr abrupt enden, unser Leben hier. Und dann ist das Zeitfenster geschlossen. Dringlichkeit ist geraten. Und für die Gemeinde gilt dann, und somit die Menschen, die zu Jesus gehören, dass sie mit den Zielsetzungen beschäftigt sind, die Jesus vorausgesetzt hat. Dass er sie bei der Arbeit überrascht, wenn er wiederkommt und sein Reich einführt. Und das wird überraschend sein. Er sagt hier, niemand weiß, wann der Hausherr kommt, aber es wird plötzlich sein, unvorbereitet. Da ist eine hohe Dringlichkeit dahinter. Das sieht man auch bei der Art, wie der Apostel Paulus und sein Team dann das Evangelium verbreitet haben. Da war eine hohe Dringlichkeit. Da war zum Teil nur Wochen oder Monate an einem Ort. Und dann zog er weiter, um noch an anderen Stellen das Evangelium zu verbreiten. Und hier zeigt sich dann noch einiges über tatsächlich zielführende Struktur und Planung. Paulus hatte eine feste Strategie. Er ging zuerst in die Zentren, wo viele Menschen lebten. Dort gründete er Gemeinden, damit eben von da aus sich das Evangelium verbreitete. Aber er hatte nicht alles bis ins Detail geplant. Das war nur seine Grundstrategie, nach der er vorging. Der Rest ist vor Ort spontan entstanden, aus dem Vollzug heraus. Das sieht man zum Beispiel in 1. Korinther 14, wo er dann dort den Gottesdienst sortiert und im Nachhinein die Strukturen nochmal anpasst. Manche denken auch, Paulus wäre in allem hundertprozentig ja von Gott geführt worden, bei jeder Links- oder Rechtsabbiege. Das stimmt nicht. Das zeigt sich hier in der Apostelgeschichte. Dort sagt er, danach zogen, oder da sagt Lukas, danach zogen sie weiter durch Phrygien und in die Landschaft Galatien, denn der Heilige Geist erlaubte ihnen nicht, in die Provinz Asien die Botschaft zu verkündigen. Ja? Also die wollten eigentlich nach Asien und haben sie gemerkt, oh, geht nicht, ist nicht dran. Da sind sie halt woanders hingegangen. Und dann geht's weiter. Als sie westwärts ziehen, an die Grenze von Mysien kamen, wollten sie von dort in das nördlich gelegene Bithynien weiterziehen. Aber auch das ließ der Geist, durch den Jesus sie leitete, nicht zu. So zogen sie an Mysien vorbei und gingen ins Meer hinunter zu Troas. Also waren jetzt viele Ortsnamen. Und mir ist wichtig, dass wir das Prinzip verstehen. Paulus hatte eine Grundstrategie. Ich will in die großen Zentren. Aber wo er hinging, geschah aus dem Vollzug heraus. Wenn sie unterwegs waren, wurde klar, oh, das wollen wir gar nicht oder das geht gerade nicht, also gehen wir dahin. Also da war Planung und Spontanität zugleich. Und so ist eben Gott. Er hat einen Plan, aber da ist Dynamik. Und vieles entsteht aus dem Vollzug heraus. Und hier ist wichtig, dass wir auch so aufgestellt sind. Man kann eine Planung so minutiös machen, dass man überhaupt nicht mehr auf reagieren kann. Und dann funktioniert es nicht. Man kann Dinge mit Planung ersticken. Ich habe das mal in der Gemeinde erlebt. Die haben so Veranstaltungen gemacht, um an neue Menschen ranzukommen, Gästeveranstaltungen. Und dann waren sie nicht zufrieden, weil Leute aus einer Zielgruppe kamen, die sie gar nicht erreichen wollten. Hey, was ist das denn? Ja, also das funktioniert nicht. Es gibt aber andere Gruppierungen, da ist überhaupt keine Planung. Da will man sich komplett in allem direkt von Gott und Jesus leiten lassen. Und da habe ich oft erlebt, dass es im Chaos untergegangen ist. Wir brauchen beides. So können wir der Dringlichkeit, die hinter dem Auftrag Jesu steckt, gerecht werden. Anders wird es schwierig werden. Und so gilt für uns alle heute, ob wir schon mit Jesus unterwegs sind, in der Gemeinde sind oder ob wir noch nicht zu Jesus gehören und der Schritt in die Nachfolge noch getan werden muss, eben folgende Aussage. Seid heute, wenn ihr seine Stimme hört, nicht verstockt, sondern seid bereit, um Jesu willen Verzicht zu üben und in die Nachfolge zu treten. Verzicht auf Sicherheiten, Verzicht auf Planung, Verzicht auf reine Spontanität. Wichtig ist, dass wir zu Jesus kommen, in die Mitte und ihm folgen. Er führt zum ewigen Leben. Darum unser Thema heute. Lohnender Verzicht. Nachfolge statt Minimalismus, Askese oder andere Motivationen. Denn nur diese eine Nachfolge mit dieser einen Motivation führt zum ewigen Leben. Der Herr segne euch dazu. Amen.